Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Auf dem Infokanal von Schweizer Radio DRS geht es weiter mit einigen Ereignissen in der Schweiz, über die wir letzte Woche berichtet haben. Da geht es um den Fall Lüssi und das heikle Thema Verwahrung von gefährlichen Tätern, um die Zukunft des regionalen Bahnverkehrs und um die Millionenbeträge aus der Bundeskasse für die Schengen- und Dublin-Abkommen. Diese Sendung haben wir am Freitagabend aufgezeichnet. Moderation und Redaktion Hans Ineichen.
DRS 4 News.
Seit 4 Jahren beteiligt sich die Schweiz an den Schengen- und Dublin-Abkommen der EU. Dabei geht es unter anderem um die Bewachung der Außengrenzen der EU. Dieses Engagement kostet die Schweiz viel mehr Geld, als der Bundesrat im Abstimmungskampf versprochen hatte. Und jetzt will die EU noch mehr Geld, wie Recherchen von Schweizer Radio DRS am Freitag zeigten. Philipp Burkhardt.
Die Abkommen von Schengen und Dublin kosten die Schweiz kaum etwas. Das war die Botschaft des Bundesrates im Abstimmungsbüchlein vom Juni 2005. Die Kosten würden sich in den nächsten Jahren auf durchschnittlich 7,4 Millionen Franken pro Jahr belaufen, konnte man dort lesen. Doch dieser Betrag wird mittlerweile massiv übertroffen. Im nächsten Jahr wird nach Angaben des Justizdepartements EOPD zum ersten Mal die Schwelle von 100 Millionen Franken überschritten. Das ist fast das 14-fache von dem, was der Bundesrat vorausgesagt hat. Vor allem die Aufwendungen für die Informatiksysteme sind massiv angewachsen, aber auch der Beitrag der Schweiz an den sogenannten Außengrenzenfonds der EU steigt von Jahr zu Jahr deutlich an. Justizministerin Simonetta Sommaruga stellt fest:
Die Kosten waren in den letzten Jahren hoch, höher als damals der Bundesrat bei der Abstimmung ausgewiesen hat. Wir wissen auch warum, man hat gewisse Kosten einfach schlicht nicht einberechnet. Jetzt geht es darum, diese Schengen-Dublin-Zusammenarbeit weiter zu festigen und dass nach wie vor natürlich komplexe Aufgaben auf diesen Schengen-Raum zukommen, das wissen wir. Ich muss nur an Griechenland erinnern, diese Außengrenze, das ist eine sehr große Aufgabe und die Schweiz hat ein Interesse, dass Schengen, gerade auch die Außengrenzen, gut kontrolliert werden.
Erstmals 100 Millionen für Schengen und Dublin. Die Finanzdelegation des Parlaments ist besorgt. Ihr Präsident, CVP-Ständerat Urs Schwaller.
Es ist eine massive Kostensteigerung, die wir noch besser hinterfragen müssen. Für mich ist auch klar, dass es eine entsprechende Information braucht, sicher auch des Parlaments.
Denn es kommt alles noch viel teurer. Ende November wird an einem EU-Gipfel der Finanzrahmen der EU für die Jahre 2014 bis 2020 beraten. In diesem Rahmen hat die EU für die Bewachung ihrer Außengrenze und für neue Informatiksysteme über 3,5 Milliarden Euro budgetiert. Praktisch doppelt so viel wie im aktuellen Finanzrahmen. Die Schweiz werde sich daran beteiligen, bestätigt das EOPD. Die exakte Höhe der Beitragszahlungen müsse noch ausgehandelt werden, doch werde voraussichtlich die gleiche Berechnungsformel angewendet wie bisher. Ein doppelt so hohes Budget der EU führte somit zu doppelt so hohen Beiträgen der Schweiz und noch einmal zu jährlichen Mehrkosten von rund 20 Millionen. Bundesrätin Sommaruga.
Natürlich verhandeln wir immer in solchen Situationen. Man schaut, wer hat welche Aufgaben, welche Verpflichtungen. Aber selbstverständlich bilaterale Verträge, wie wir sie in den letzten Jahren gehabt haben mit der EU, heisst immer auch, wenn Mehrkosten da sind, dann wird erwartet, dass die Schweiz sich auch hier beteiligt.
Dass das EU-Budget im Bereich Außengrenze verdoppelt werden soll, das sei ihm nicht bekannt gewesen, erklärt dazu der Präsident der Finanzdelegation Urs Schwaller. Das Parlament werde in Zukunft wohl besonders gut hinschauen müssen, wenn es um die Kosten von Schengen und Dublin gehe.
Die Frage ist gestellt, es wird nun darum gehen, sie auch zu beantworten, zuhanden des Parlaments und dann sicher auch einer breiteren Öffentlichkeit.
Im Fall des ermordeten Freiburger Au-pair-Mädchens Lüssi hat das Aargauer Obergericht am Donnerstag das Urteil verschärft. Der heute 29-jährige Täter wird lebenslang verwahrt. Er hatte das Mädchen 2009 in seiner Wohnung bei Baden umgebracht. Aus Aarau, Alex Moser.
In erster Instanz wurde der Mörder der 16-Jährigen noch zu einer ordentlichen Verwahrung verurteilt. Diese wäre regelmäßig überprüft worden. Der Staatsanwalt zog das Urteil aber vor Obergericht, weil er eine Verwahrung ohne Aussicht auf Freilassung wollte. Dem hat das Obergericht nun einstimmig zugestimmt. Es ist der Meinung, dass der Täter dauerhaft nicht therapierbar sei. Gründe dafür sind die gescheiterten Therapien, die Persönlichkeitsstruktur des Täters und auch die psychiatrischen Gutachten. Die Aussagen der Psychiater sind für Staatsanwalt Dominik Auftenblatten ausschlaggebend, dass das Urteil nun verschärft wurde.
Ja, der Grund war, dass beide Gutachter heute sehr konkrete Aussagen gemacht haben zu dieser längerfristigen Nicht-Therapierbarkeit. Heute hat eben die Chance bestanden, hier in diesem noch offenen Punkt Klarheit zu schaffen.
Auch das Aargauer Obergericht ist davon überzeugt, dass Lüssis Mörder nicht mehr therapiert werden kann. Sein Verteidiger hat bereits Berufung angekündigt. Damit muss sich erstmals das Bundesgericht mit der lebenslänglichen Verwahrung beschäftigen.
Soweit Alex Moser. Es war 2004, als das Schweizer Stimmvolk deutlich Ja sagte zur Verwahrungsinitiative und damit die lebenslängliche Verwahrung von extrem gefährlichen Gewalt- und Sexualstraftätern beschloss. Viele Probleme und Fragen, die sich nach der Annahme stellten, sind bis heute ungelöst. Peter Maurer.
Anita Schabam zögert keine Sekunde.
Wenn ich wieder in der gleichen Situation wäre, wie ich da gewesen bin, würde ich es sofort wieder machen, ja.
Damals, das war 1996, Schabans Patenkind, die 13-jährige Katja, wird auf dem Schulweg angefahren, verschleppt, vergewaltigt, gewürgt und halbtot in einen Kanal geworfen. Der Kinderschänder, ein Wiederholungstäter. Das war die eigentliche Geburtsstunde der Verwahrungsinitiative, Anita Schabam die treibende Kraft dahinter. Doch seit der Annahme des Volksbegehrens vor 8 Jahren wurde die lebenslange Verwahrung erst in 3 Fällen von einem Gericht ausgesprochen. Weshalb?
Das passiert so selten, weil die Voraussetzungen dafür so selten gegeben sind. Eine der Voraussetzungen ist ja die lebenslange Untherapierbarkeit, die prognostiziert werden muss.
Sagt Josef Sachs, Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für forensische Psychiatrie, und spricht damit den ersten heiklen Punkt an. Und Heinrich Koller, ehemaliger Direktor des Bundesamtes für Justiz und Leiter jener Arbeitsgruppe, die einst für die Umsetzung der Verwahrungsinitiative eingesetzt wurde, bringt es auf den Punkt.
Finden Sie mir einen Gutachter, der über ein Leben hinweg 25, 30 Jahre eine Prognose stellen kann oder zu stellen wagt, ob jemand therapierbar ist auf Dauer. Da finden sich schwer 2 unabhängige Fachexperten.
Josef Sachs, der Chef der Gerichtspsychiater, spricht diesbezüglich von einer Fehlkonstruktion des Gesetzes.
Es stellt dann die psychiatrischen Gutachter Anforderungen, die sie so nicht erfüllen können.
Damit zu Knackpunkt 2. Daniel Josic, Strafrechtsprofessor und SP-Nationalrat, erklärt.
Die Initiative wollte eigentlich die Möglichkeit ausschalten, dass die Verwahrung überprüft wird, also dass überprüft wird, ob ein Verwahrter noch gefährlich ist.
Aber auch diese Forderung, so Josic, habe letztlich nichts gebracht.
Weil heute gefährliche Sexual- und Gewaltstraftäter auch aus einer ordentlichen Verwahrung kaum mehr entlassen werden, erstens. Und zweitens musste man dann bei der Umsetzung der Verwahrungsinitiative doch wieder die Konzession machen an die Europäische Menschenrechtskonvention, dass eben eine Überprüfung doch möglich ist. Und darum ist letztlich der Unterschied zwischen ordentlicher Verwahrung und lebenslänglicher Verwahrung ist nur noch eine Nuance.
Ungeachtet dessen, Christoph Blocher, einst zuständiger Justizminister, jetzt wieder SVP-Parlamentarier, bilanziert heute in Sachen Verwahrungsinitiative.
Notwendig war sie, es hat ein Umdenken stattgefunden, das war dringend nötig. Ob sie richtig umgesetzt worden ist, das wird die Zukunft zeigen, aber mindestens, es ist etwas geschehen.
Etwas ist geschehen, sagt Blocher. Und was sagt Anita Schabam? Hat es sich auch gelohnt, für das, was letztlich geschehen ist, mit Ihrer Initiative jahrelang zu kämpfen?
Ja, ob sich's gelohnt hat? In meinen Augen ja, aber es ist noch nicht so weit, dass die Richter wirklich das auch angenommen haben.
Von wegen Richter. Weder der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte noch das Bundesgericht in Lausanne haben sich bislang zur umstrittenen Umsetzung der Verwahrungsinitiative geäußert. Wo kein Kläger ist, da ist auch kein Richter.
Jede zweite regionale Bahnstrecke in der Schweiz sei bedroht. Statt Zügen sollen dort künftig Busse fahren. Diese Meldung sorgte letzte Woche für Unruhe. Tatsächlich hat sich der Bundesrat für strengere Kriterien bei der Subventionierung unrentabler Bahnlinien ausgesprochen. Aber trotzdem ist jetzt kein Kahlschlag zu erwarten. Dominik Meier.
Die Pläne des Bundesrats sorgen für Aufregung. Vor allem die Liste mit Bahnstrecken, denen angeblich die Umstellung auf Busbetrieb droht. Bundesamtssprecher Andreas Windlinger tat heute vor allem eines: beruhigen.
Wir wollen sicher keinen Kahlschlag im öffentlichen Regionalverkehr und wir sind von der massenhaften Umstellung von Bahn- auf Buslinien doch sehr weit entfernt.
Der Bundesrat hat keinen Automatismus beschlossen. Für keine Bahnlinie steht fest, dass sie zwingend auf Busbetrieb umgestellt werden soll. Knapp die Hälfte aller regionalen Strecken ist gar nicht bedroht. Rund 120 Linien hingegen sollen genauer unter die Lupe genommen werden, und zwar immer dann, wenn die betroffenen Bahnunternehmen neue Züge anschaffen oder das Schienennetz modernisieren wollen. Eine Überprüfung würde aber bei weitem nicht zwingend das Ausbedeuten für eine Bahnlinie, sagt Andreas Windlinger vom BAV.
Es ist sicher weniger sinnvoll, Linien umzustellen auf Bus, die auf einem Schienennetz verkehren, das ohnehin bestehen bleiben muss, weil noch Fernverkehr drüber fährt, weil noch Güterverkehr drüber fährt. Dagegen ist es vorstellbar, dass bei einzelnen Linien, wo dann wirklich nur diese Regionalverkehrslinie drüber fährt und die auch nicht zu hohe Frequenzen hat, dass man das allenfalls ins Auge fassen würde.
Windlinger erwartet, dass nur einzelne der 120 Linien auf Busbetrieb umgestellt würden. Es gibt aber noch eine weitere Gruppe von Bahnstrecken, die eher gefährdet sind. Konkret geht es um Linien, die zu über 70% via staatliche Subventionen finanziert werden. Diese Linien sollen künftig automatisch alle 4 Jahre unter die Lupe genommen werden. In der Deutschschweiz sind das zum Beispiel die S-Bahn-Linien Art Goldau-Biberbruck, Luzern-Stanz sowie Burgdorf-Wiele. Die vollständige Liste liegt Radio DRS vor. Darauf stehen insgesamt 54 gefährdete Bahnstrecken.
Die stehen sicher im Vordergrund, das ist klar. Aber man wird sicher auch dort berücksichtigen müssen, dass Wirtschaftlichkeit nicht das einzige Kriterium ist beim Betrieb einer Bahnlinie in den Regionen, sondern dass es beispielsweise eben auch um Service Public und Erschließung geht mit öffentlichem Verkehr auch in Randregionen.
Das Bundesamt für Verkehr gibt keine Schätzungen darüber ab, wie viele Bahnlinien tatsächlich aufgegeben werden könnten. Klar ist aber, es soll Einsparungen geben. Die Massnahme ist Teil der Aufgabenüberprüfung eines Sparprogramms des Bundesrats also. Bis Ende November können sich Verbände, Parteien und die Kantone äußern. Bahnunternehmen und die Kantone werden sich vehement wehren. Die Kantone würden heute bereits genau hinschauen bei den Subventionen für Bahnstrecken, sagt Benjamin Wittmer, der Generalsekretär der Konferenz der kantonalen Verkehrsdirektoren. Strengere Kriterien würden die Kantone ablehnen.
Ja, die Kantone werden ihre Interessen einbringen, ebenso auch wie die Branche. Und wir sind zuversichtlich, dass wir da Gegensteuer geben können.
Der Entscheid liegt allein beim Bundesrat. Das Parlament kann sich nicht äußern. Die Stimme der Kantone aber hat Gewicht und der Bundesrat wird sie kaum ignorieren können.
Die Entrüstung war groß, als der Bundesrat im Frühling beschloss, dass Schweizer Banken Mitarbeiterdaten an die USA liefern dürfen. Das sei ein weiterer Kniefall und es gäbe ungeklärte arbeitsrechtliche und datenschützerische Fragen. Letzte Woche sagte nun der Datenschützer, die Datenlieferung sei kein Gesetzesverstoß. Aber Mitarbeiter müssten künftig besser informiert werden. Elisabeth Pestalozzi berichtet.
Es soll eine regelrechte Flut von Daten mit Angaben über Mitarbeiter sein, die 5 Schweizer Banken aus Angst vor Klagen in die USA geliefert haben. Von mehreren tausend Dokumenten ist die Rede, mit der Konsequenz, dass Bankmitarbeiter nun befürchten müssen, bei Reisen in die USA in die Fänge der amerikanischen Justiz zu geraten. Es sei tatsächlich eine sehr große Menge an Mitarbeiterdaten an die USA geliefert worden, bestätigt auch der eidgenössische Datenschutzbeauftragte Hans-Peter Thür. Und zwar zu Recht kommt Thür nun nach zahlreichen Abklärungen zum Schluss. Die Banken hätten so handeln müssen.
Wir haben es als nachvollziehbar betrachtet, dass nicht nur einzelne Banken in ihrer Existenz gefährdet gewesen wären, sondern dass eben auch die schweizerische Wirtschaft fundamental davon betroffen gewesen wäre.
Und Thür geht davon aus, es wird in nächster Zeit zu weiteren Lieferungen von Mitarbeiterdaten kommen.
Wir wissen von den Banken selber, dass weitere Forderungen auf dem Tisch liegen.
Doch bei künftigen Lieferungen dürfen die Banken nicht gleich vorgehen wie bisher. Denn das Vorgehen der Banken bei den ersten Übermittlungen von Mitarbeiternamen an die USA sei äußerst intransparent gewesen, kritisiert Tür. Die betroffenen Bankangestellten seien nicht ins Bild gesetzt worden über Auskünfte, die ihre Person betrafen. Das soll sich nun ändern. Künftig müssen die Banken die Mitarbeiter umfassend informieren, bevor Unterlagen mit ihren Namen an die USA gehen.
Es muss jeder Betroffene muss die Möglichkeit haben, sich zu informieren, was ihn betreffend in die USA geliefert wird. Und er muss die Möglichkeit haben, sich einer solchen Datenlieferung zu widersetzen.
Widersetzt sich ein Mitarbeiter, dann müsse die Bank eine Interessenabwägung für den Einzelfall vornehmen, heißt es in der Stellungnahme des Öffentlichkeitsbeauftragten. Bedeutet dies, dass im Ernstfall dennoch die Bank das letzte Wort hat und den Namen dennoch liefern kann? Nein, versichert Hans-Peter Thür.
Wenn die Bank nicht akzeptiert, diese Weigerung, dann muss der Betroffene rechtzeitig die Möglichkeit haben, vor der Datenlieferung zu intervenieren und den Richter anzurufen.
So wie das bereits vor wenigen Wochen im Kanton Genf geschehen ist, als ein Richter einer Bank verboten hat, Daten eines Mitarbeiters zu liefern. So wie das auch der Bundesrat in einer Antwort auf einen Vorstoß aus dem Parlament festgehalten hat. Und so, wie dies auch der Schweizerische Bankpersonalverband seit Wochen fordert. Die Banken haben nun 2 Wochen Zeit, zu den Empfehlungen des Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten Stellung zu nehmen. Doch nicht nur der Datenschutzbeauftragte hat die umfangreiche Mitarbeiterdatenlieferung an die USA genauer unter die Lupe genommen. Auch die Geschäftsprüfungskommissionen von National- und Ständerat beschäftigen sich mit der ganzen Angelegenheit.
DRS4 News.
Geheimdienstchef Markus Seiler, dessen Arbeit sich im Dunkeln abspielen sollte, steht plötzlich im Rampenlicht. Nach einem dreisten Datendiebstahl eines Mitarbeiters wirft ihm die Geschäftsprüfungsdelegation mangelndes Risikomanagement vor. Doch das ist nur einer von vielen Kritikpunkten. Der Vorfall könnte Markus Seiler die Stelle kosten. Pascal Krauthammer.
Harsche Kritik an die Adresse von Geheimdienstchef Markus Seiler richtete gestern der Vizepräsident der Geschäftsprüfungsdelegation, CVP-Ständerat Paul Niederberger. Fehlende Datensicherheit, schlechtes Krisenmanagement nach dem Datenklau. Auf die Frage, ob Geheimdienstchef Seiler überhaupt noch das politische Vertrauen genieße, kommt eine ausweichende Antwort.
Wir haben eine Inspektion anberaumt und wir werden auch ins Detail gehen. Und im jetzigen Zeitpunkt lasse ich diese Frage offen.
Für Nationalrat Daniel Fischer von den Grünen, der den Nachrichtendienst seit Jahren kritisch begleitet, verspricht dies nichts Gutes für Geheimdienstchef Seiler.
Ich kann nicht sagen, ob er jetzt zurücktreten muss, weil er Fehler gemacht hat. Ob er sich allerdings objektiv noch wird halten können nach diesen schwerwiegenden Vorwürfen der GPDL, das ist für mich eine andere Frage.
Dass es für Markus Seiler politisch eng wird, dies weiß auch der ehemalige Geheimdienstchef Peter Regli. Doch er gibt zu bedenken:
Meiner Ansicht nach ist es viel zu früh, um Herrn Seiler auf den Scheiterhaufen zu stellen.
Natürlich sei der Datenklau eine sehr ernste Sache, sagt Peter Regli, aber
wir sollten jetzt aber noch berücksichtigen, und ich hoffe, dass das jetzt in dieser sogenannten Inspektion dann gemacht wird, welche Einschränkungen der Chef des Nachrichtendienstes hat. Einerseits wegen nicht vorhandener gesetzlicher Grundlagen, zum Beispiel die Kontrolle eines Mitarbeiters, wenn er das Büro verlässt. Andererseits die geforderte 4-Augen-Kontrolle bei der Informatik. Man sollte die Frage stellen, wären diese 4 Augen überhaupt vorhanden aufgrund des Personalstopps, aufgrund der finanziellen Mittel und so weiter.
Man soll den Stab über Markus Seiler nicht schon jetzt brechen, sagt auch SP-Nationalrätin Chantal Galladay, die Präsidentin der Sicherheitspolitischen Kommission. Sie gibt jedoch zu bedenken, dass ein äußerst wichtiges innenpolitisches Geschäft ansteht, das neue höchst umstrittene Nachrichtendienstgesetz, das die Kompetenzen des Nachrichtendienstes ausbauen will. Ob sich dieses Gesetz mit einem angeschlagenen Geheimdienstchef durchbringen lässt, weiß Galladay zurzeit nicht.
Es ist noch zu früh, um irgendwo personelle Konsequenzen zu ziehen. Ich wäre da vorsichtig mit Rücktrittsforderungen oder etwas. in dieser Art. Aber natürlich mache ich mir Sorgen im Hinblick auf das Nachrichtendienstgesetz in dieser Situation.
Verteidigungsminister Ueli Maurer muss letztlich entscheiden, ob es mit Markus Seiler eine Zukunft gibt, ob er mit Markus Seiler das neue Nachrichtendienstgesetz durchbringen kann. Noch stärkt Ueli Maurer seinem Mann den Rücken, doch dies kann sich auch ändern, weiß auch der frühere Geheimdienstchef Peter Regli.
Die Stelle des Direktors des Nachrichtendienstes des Bundes ist wie ein Kampfpilot. Er sitzt auf einem Schleudersitz. Und am Schluss wird die Politik entscheiden, ob dieser Schleudersitz aktiviert wird oder nicht. Für die Sache hoffe ich es nicht. Aber Herr Seiler war sich bewusst, als er den Posten antrat, dass er zum Kampfpiloten wird.
Das waren einige der wichtigsten Themen aus der Schweiz in unserem Programm von letzter Woche. Bis zu den nächsten Nachrichten reden wir jetzt noch über Wirtschaftsthemen. Da geht es um den jüngsten EU-Gipfel. Dort ist klar geworden, die Bankenunion und damit das wichtigste Reformprojekt der Euro-Länder verzögert sich. Maren Peters hat darüber mit dem früheren SP-Nationalrat und Preisüberwacher Rudolf Strahm geredet.
Rudolf Strahm, beim EU-Gipfel in Brüssel hat sich abgezeichnet, dass die Bankenunion, also das wichtigste Reformprojekt, später kommt als geplant. Qualität vor Schnelligkeit, kann man das so sehen?
Man könnte es so sehen. Ich glaube nicht, dass das in langfristiger Sicht ein Problem ist. Wie kurzfristig die Kapitalmärkte jetzt darauf reagieren, das wissen wir nicht. Aber immerhin ist das Projekt Bankenunion. Man meint damit eine gemeinsame, einheitliche Bankenaufsicht in der Eurozone. Dieses Projekt ist bedeutsam, enorm bedeutsam. Gewisse Länder sind unter einem Zeitdruck, vor allem Spanien, Portugal und Italien, weil eben diese zentralisierte Bankenaufsicht ja verbunden ist mit direkten Finanzierungsmöglichkeiten gegenüber den Banken.
Welche direkten Folgen haben denn diese Reform für die Schweiz? Nehmen wir zum Beispiel mal die Bankenunion, die jetzt kommen soll.
Zunächst würde ich sagen, in allen Bereichen eine positive. Die Schweiz ist ja interessiert, dass wir in einer stabilen Wirtschaftszone leben. Es ist zu erinnern, 80% unserer Importe kommen aus dem EU-Raum und über 60% unserer Exporte gehen dorthin. Und deswegen sind wir immer interessiert. Es kann sein, dass regulatorisch dann auch Rückwirkungen kommen.
Welche zum Beispiel könnten da kommen?
Zum Beispiel die verstärkte Aufsicht über die Banken. Wir haben schon Tendenzen mit der sogenannten Richtlinie MiFID II. Da sagt, die EU-Banken, die im EU-Raum tätig sein wollen, auch Auslandbanken, müssen unsere Richtlinien einhalten oder im Herkunftsland, also in dem Fall der Schweiz, im gleichen Maße beaufsichtigt werden. Zum Beispiel beim Kundenschutz. Das tut unseren Banken und unseren Hedgefonds weh, aber es bewirkt natürlich eine stärkere staatliche Aufsicht.
Das heißt, unbeabsichtigte Folgen, aber durchaus positive Folgen für die Schweiz, auch wenn die nicht direkt von der Schweiz ausgehen.
Per saldo sind es positive Folgen, vor allem für die Stabilität des ganzen Systems.
Also Stabilisierung absehbar. Nichtsdestotrotz sind die Schockwellen der Eurokrise in der ganzen Welt zu spüren. In China zum Beispiel schwächt sich die Wirtschaft ab. Im dritten Quartal ist sie nur noch um 7,4% gewachsen. Das ist für westliche Begriffe natürlich immer noch viel, aber wie besorgniserregend ist das für China, Rudolf Strahm?
China braucht hohe Wachstumszahlen, um diese Peripherbevölkerung in den modernen Sektor zu nehmen. Die wollen viel mehr konsumieren. Ich möchte erinnern, dass in China von 1,3 Milliarden Menschen vielleicht 500, 600 Millionen im modernen Sektor sind, aber ein großer Teil noch in der Traditionskonsumlandschaft lebt. Und die zu ernähren und in den modernen Sektor zu bringen, braucht hohe Wachstumsraten. Was die Exporte betrifft, die sind jetzt natürlich am stärksten betroffen, weil im Westen werden weniger T-Shirts und chinesische Schuhe gekauft. Das bedeutet eine gewisse Abschwächung, wobei jetzt die Meinung, das sei nur negativ, nicht geteilt werden muss. Und zwar deswegen, weil man natürlich wissen muss, dass China durch ihre Billigexporte natürlich auch Industrie, vor allem in Westeuropa, in Südeuropa verdrängt hat.
Allerdings können die Europäer dafür sehr viel billiger einkaufen und sehr viel mehr Konsumgüter einkaufen.
Und wir Schweizer profitieren sogar, nämlich durch die Exporte von Textilmaschinen, Automaten, Hochpreisuhren und so weiter.
Für Nestlé ist China schon der zweitwichtigste Markt weltweit. Gerade hat der Nahrungsmittelkonzern ja eine neue Sorte Pulverkaffee speziell für den chinesischen Geschmack lanciert. Ist das jetzt eine neue Form von Nahrungsmittelkolonialismus oder tut Nestlé den Chinesen damit vielleicht sogar Gutes?
Von Kolonialismus würde ich im Falle China nicht sprechen. China ist keine Bananenrepublik. China setzt ganz strenge staatliche Rahmenbedingungen für ausländische Investoren. Und man kann nicht sagen, dass Nestlé sich bewegen kann, wie sie will. Ist das gut oder schlecht? Das ist Ihre Frage. Man kann sicher die Tatsache feststellen, dass Nestlé wie kaum eine andere Kraft und wie kaum ein Weltkonzern treibend ist bei der Veränderung von Konsumgewohnheiten. Nicht wahr? Die Teetrinkernation China wird jetzt zu einer Kaffeetrinkernation.
Rudolf Stramm, vielen Dank für das Gespräch.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.